die wochenlang hast du dich auf den Moment gesehen, wie es endlich losgeht. Vielleicht hast du selber sehr viel vorbereitet, Zeit investiert, träumt, wie das Ganze könnte werden. Und dann ist der Moment endlich da. Du geniessest jede Sekunde. Du erlebst Freude an diesem Fest. Du erlebst Überraschungen. Und du wünschst dir insgeheim, dass das Fest nie wird zu Ende gehen. Susanne, meine Frau und ich, wir haben unser Hochzeitsfest ein bisschen so erlebt. Wir haben viel investiert. Wir über ein Jahr vorher haben wir angefangen zu planen. Und dann ist endlich der Moment da gewesen. Wir haben es genossen. Und als plötzlich unsere Brautführer um 12 Uhr Nacht gesagt haben, so, jetzt ist fertig, sind wir mega enttäuscht gewesen. Wir sagen, schon vorbei. Ist das wirklich schon alles gewesen? Stell dir mal vor, so ein geniales Fest und es wird nie enden. Du würdest immer weiter feiern. Und es wird auch nicht langweilig werden, sondern du würdest jede Sekunde geniessen und es geht immer weiter. Wie genial, wenn es so ein Fest gibt. Und ich kann euch heute sagen, genau das Fest gibt es. Und an das Fest wollen wir heute ein bisschen denken oder uns an das erinnern, wenn wir heute den Gottesdienst feiern zum Thema am Tisch vom Herrn. Das Abendmahl, das wir als Gemeinde feiern, ist genauso eine Erinnerung auf so ein ewig dauerndes Fest. Aber mit einer unendlich viel grösseren Bedeutung, als das vielleicht irgendein Hochzeitsfest oder ein Familienfest oder ein Jubiläum hat. Das Abendmahl ist nicht einfach ein Ritual, das man halt einfach so macht in der Kirche, weil man sich das gewöhnt ist, weil es der Pfarrer sagt oder was auch immer, sondern es ist ein Vorgeschmack auf das grösste himmlische Fest, das es gibt, das Gott selber vorbereitet. Und ich stelle mir das manchmal so vor, wenn wir so ein bisschen die Welt anschauen, die genialen Tiere, die es auf dieser Welt gibt, die kreativen Pflanzen. Und jetzt stellt euch vor, der Gott, der so etwas geschafft hat, der macht ein gigantisches Fest. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie krass das muss sein. Aber das wird unglaublich genial sein. Kreativ. Überhaupt nicht langweilig, sondern unglaublich cool. So, dass wir uns wünschen, dass das Fest nie mehr aufhört. Und die Verheißung ist, es wird nie mehr aufhören. Darum wollen wir heute ein bisschen genauer heranschauen. Was hat es denn mit diesem Fest auf sich? Was feiern wir beim Abendmahl eigentlich genau? Und in einem zweiten Teil wird Jonas der Frage nachgehen, wie feiern wir den Abendmahl? Der Paulus sagt uns, erinnert euch beim Abendmahl an den Tod vom Herr. Und er sagt sogar, verkündet mit eurer Handlung den Tod vom Herr immer wieder neu. Das ist die eine Seite vom Abendmahl. Auf die gehen wir heute ein bisschen weniger ein. Die andere Seite ist genau gleich wichtig, ist, es ist ein Vorgeschmack auf das grosse Fest, das wir im Himmel mal werden erleben. Da wollen wir uns heute ein bisschen mehr Gedanken machen. Ich möchte euch ein bisschen mitnehmen, verstehen, was das genau heisst. Die meisten wissen, ich habe mal Koch gelernt in einem sehr guten Restaurant. Und wenn wir so am Wochenende gewusst haben, dass ganz viele à la carte Gäste kommen, dass wir unglaublich in Stress kommen und wir haben sehr viel frisch gemacht, haben wir sogenannte Amuse-Bouche zubereitet. Das heisst, wir haben am Nachmittag Zeit gehabt, unsere ganze Kreativität freien Raum zu lassen. Für die, die nicht so gut Französisch können. Amuse-Bouche heisst sozusagen wie, ich glaube, ganz wortwörtlich übersetzt, heisst Mundfreude. Wir übersetzen es meistens mit Gaumenfreude oder eigentlich einfach Geschmacksanreger. Du kannst vielleicht mal das nächste Bild geben. Ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht, dass ihr euch vorstellen könnt, wie so etwas aussehen kann. Es ist nur ein Smoothie. Ein kleines Häppchen. Aber es soll dazu dienen, dass die Leute Lust auf mehr bekommen. Dass sie ein bisschen von der Kreativität und vom Geschmack aus der Küche schon mitbekommen und dann hoffentlich auch ein richtig gutes Menü bestellen und sich so richtig satt essen. Das bisschen macht die Menschen nicht satt. Aber es soll ein Vorgeschmack sein auf das, was kommt. Und genau das ist das Abendmahl. Im Abendmahl essen wir ein Stückchen Brot, wir trinken ein Schlückchen Traubensaft. Das ist nicht dazu da, um euch satt zu machen, sondern euch ein bisschen oder uns allen ein bisschen von dem zu zeigen, auf das, was hinweist. Aufs Fest im Himmel. Das grosse Mahl, das Gott für uns vorbereitet. Von dem lesen wir bereits im Jesaja Kapitel 25, die Verse 6 bis 8.
Und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berg allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berg die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig, und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen. Denn der Herr hat's gesagt. Ihr merkt, der Jesaja, der schreibt manchmal ein bisschen kompliziert. Und vielleicht hat euch das jetzt nicht gerade so mit Vorfreude inspiriert auf das grosse Fest. Der Jesaja beschreibt hier das endzeitliche Bild von dem, was auf uns zukommt. Ein Festmahl auf dem Berg Zion. Ein Fest, das alles übertrifft, was wir bis dahin erlebt haben. Es ist Gott selber, der zu diesem unglaublichen Fest einlädt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr jetzt so die Verse leset. Ich stolpere immer so ein bisschen über das Wort fettes Essen. Und ich denke dann immer irgendwie an McDonald's oder so. Und finde also, ich bin mir doch ein bisschen etwas anderes gewöhnt. Oder ich verstehe etwas anderes um ein feines Essen. Aber vielleicht müssen wir da auch ein bisschen verstehen, um was haben die Menschen dazu mal unter fettem Essen verstanden. Fette Speisen, das klingt nicht besonders verlockend, aber zur Zeit von Israel, dann zumal, ist das Beste gewesen. Denn in der hebräischen Kultur steht fette Speisen für Wohlstand, für Überfluss, für Freude, für Gemeinschaft. Wir merken ein bisschen, wie wichtig das Fett ist, wenn wir zum Beispiel in 3. Mose, Kapitel 3, Vers 16 hineinschauen, wo der Mose sein Volk anweist und sagt, alles Fett ist für den Herrn. Also das ist so ein bisschen das Wertvollste gewesen, was sie einmal gesehen haben. Ich hätte dann das viele genommen, aber sie haben das Fett. Und sie sagen, das gehört Gott. Also fette Speise ist das, was besonders ist. Wir werden später noch ein bisschen mehr über das hören. Wir müssen auch sehen, Essen ist mehr als einfach Nahrungsaufnahme. Also die von euch, die sehr gastfreundlich sind, die gerne Leute einladen, die wissen genau, was ich jetzt meine. Essen ist ein Ausdruck von Gemeinschaft, von Freundschaft. Mit jemandem an den Tisch hocken und essen ist etwas ganz Besonderes. Also die einen dürfen vielleicht nicht gerne Leute einladen, aber wenn die zu einem Essen eingeladen werden, ist das auch für sie etwas unglaublich Besonderes. Es zeigt uns jetzt, wenn wir das Fest von Gott hören, ein bisschen etwas, wie Gott ist und was er sich wünscht. Er wünscht sich versöhnte Beziehungen, Freundschaft, Gemeinschaft. Die Jesaja sagt, das Mahl wird der Moment sein, wo Gott den Tod besiegt hat. Es wird der Moment sein, wo alle Tränen und Traurigkeit abgewischt wird. Gott nimmt also in dem Moment von diesem unglaublichen Fest alles weg, was uns traurig macht, was uns innerlich kaputt macht. Es ist nicht einfach ein Fest, sondern es ist eigentlich der Anfang von einer neuen Welt bei Gott. Wenn wir jetzt also Abendmahl feiern, dann dürfen wir genau an das Fest denken. Es soll in uns Vorfreude wecken. Denn durch das Sterben von Jesus am Kreuz überkommen wir überhaupt den Zugang zu diesem Fest. Das Brot, das wir beim Abendmahl zu uns nehmen, der Traubensaft, sie ist Zeichen dafür, dass Gott uns selber einlädt an diesen Tisch. Er hat alles vorbereitet, er hat alles gemacht, was es braucht, damit wir bei diesem Fest Teilnehmer sein können. Im Abendmahl feiern wir nicht nur die Vergangenheit, den Tod von Jesus, sondern auch die Zukunft. Dass Gott alles zum Guten wird wenden. Das Abendmahl sagt, du hast einen Platz am Tisch von Gott. Der Tod ist nicht das Letzte, sondern ist der Anfang von etwas Neuem. Die Jesaja schreibt ein bisschen später im Jesaja Kapitel 55, Vers 1, der zweite überspringe ich und komme zum 3 bis 5. Wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständige Gnade Davids zu geben. Siehe, ich habe ihnen den Völkern zum Zeugen bestellt, zum Fürsten für sie und zum Gebieter. Siehe, du wirst Völker rufen, die du nicht kennst, und Völker, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen, um des Herrn willen, deines Gottes und des heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Das himmlische Fest ist der Höhepunkt vom Gottesdienst. Manchmal sind wir auch so ein bisschen wie Menschen, die von allen Völkern kommen, von verschiedenen Orten. Im Gottesdienst werden wir durch die Predigt, durch den Lobpreis und durch das Gebet können lernen, wer Gott ist. Wir lernen ihn besser kennen. Wir werden zu ihm geführt. Und im Abendmahl wird die Liebe von Jesus noch intensiver spürbar und erlebbar. In Offenbarung 19, Vers 9 lesen wir, dass alle, die zu diesem Fest eingeladen sind, sich glücklich schätzen können. Glücklich sind diejenigen, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Hier sieht der Johannes ihre Vision, das Ende der Geschichte. Das Hochzeitsmahl vom Lamm, so wird es beschrieben. Das ist das Ziel von Gottes Plan. Gott und sein Volk sind wieder vereint, wie ganz am Anfang Adam und Eva mit Gott Gemeinschaft hatten. Und jetzt lesen wir von einem Hochzeitsmahl. Es ist also ein unglaublich besonderes Fest. Der Bräutigam, so sagt die Bibel, ist Jesus. Und die Braut ist die Gemeinde. Und sie feiern miteinander Hochzeit. Wir als Kirche, wir gehören also zu diesem Hochzeitsfest als wichtigen Teil dazu. Und ich finde es ja spannend, dass die Kirche als Brut bezeichnet wird. Nicht irgendwie als geladener Gast. Wer schon mal an einer Hochzeit war, der weiss, bei einer Hochzeit dreht sich eigentlich meistens alles um Brut. Meine Frau muss mich auch wieder ein bisschen darauf hinweisen. Wenn Brut kommt, dann stehen alle auf. Es ist andächtig und die Brut ist das Besondere bei dieser Hochzeit. Nicht der Bräutigam. Und Jesus bezeichnet sich als Bräutigam und uns als Brut. Was für eine unglaubliche Wichtigkeit, die Gott uns gibt. Das Abendmahl ist in dem Sinn eine irdische Vorfreude auf das himmlische Hochzeitsfest bei Gott. Wir sehen also beim Abendmahl ein Stückchen von dem, was Gott im Himmel schon vorbereitet. Ein kleines, aber unglaublich bedeutendes Amüsbusch, das wir schon jetzt zu uns nehmen können. Wo uns so Vorfreude wecken auf das, was noch kommt. Es ist, als würde der Himmel in diesem Moment ein bisschen die Erde berühren. Jonas hat in der ersten Predigt schon gesagt, der Gottesdienst ist der Ort, wo wir so die Verbindung zum himmlischen Gottesdienst ein bisschen sehen können. Und das Abendmahl hilft dazu, um die Verbindung noch intensiver zu machen. Aber manchmal, wenn ich so uns beim Abendmahl beobachte, dann sieht man so wenig von dieser Vorfreude. Oft feiern wir eher so still, fast ein bisschen traurig Abendmahl. Doch der Blick in die Zukunft soll uns erinnern, es ist ein Fest von der Freude. Aber dazu wird Jonas dann noch ein bisschen mehr sagen. Wir denken beim Abendmahl zwar an das Kreuz und den Tod von Jesus, aber wir feiern genau gleich den Sieg und das kommende Fest bei Gott. Jesus ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Oder wie es die Jesaja mit dem Lamm beschreibt, das Lamm ist geschlachtet worden, aber es lebt wieder. Im Alten Testament wird ein Lamm als Opfer dargebracht. Es macht stellvertretend für die Menschen den Weg frei zu Gott. Und genau das hat Jesus für uns ein und für alle Mal gemacht. Früher haben die Menschen Brandopfer und Speisopfer dargebracht. Und das war für sie wie so eine Einladung gewesen, um zu Gott zu kommen. Jesus ist das Lamm. Und er trägt das Opfer für uns. Er trägt uns im übertragenen Sinn an den Tisch von Gott. Darum nennt man Jesus das Lamm Gottes, das für uns stirbt, damit wir frei sein können. Weil Jesus den Tod besiegt hat, können wir einmal mit ihm im Himmel das unglaublich grosse Fest feiern. Wenn du heute das Abendmahl nimmst, dann denk da dran. Wenn du an Gott glaubst und seine Vergebung für dich persönlich in Anspruch genommen hast, dann bist du ein Teil von dieser himmlischen Festgesellschaft. Dein Name steht auf der Gästeliste von diesem ewigen Fest bei Gott. Wir bekommen also einen Zugang zu diesem Festmahl von Gott. Jesus hat das bereits beim ersten Abendmahl gesagt, als er von diesem Festmahl geredet hat. In Lukas 22, die Verse 15 bis 18 lesen wir. Jesus sagte, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor mein Leiden beginnt. Denn ich sage euch jetzt, ich werde es nicht wieder essen, bis es sich im Reich Gottes erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein, und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, sagte er, nehmt ihn und teilt ihr ihn unter euch. Denn ich werde keinen Wein mehr trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Jesus feiert mit seinen Jüngern das Passafest. Ein Fest von der Befreiung, wo sie sich daran erinnern, wie Gott die Israeliten aus Ägypten befreit hat. Mit dem Mahl vor seiner Kreuzigung überkommt das Mahl eine neue Bedeutung. Nicht Befreiung aus Ägypten, sondern Befreiung von unserem sündhaften Leben. Das Brot steht für den Leib von Jesus. Der Wein oder der Traubensaft steht für das Blut, das Jesus für dich und für mich vergossen hat. Jesus macht also eigentlich eine Brücke zwischen dem, wo ich war, zu dem, wo wird kommen. Jesus macht Brücke zwischen dem Kreuz und der Ewigkeit. Er sagt, ich esse jetzt mit euch und ich werde wieder mit euch essen im Reich von Gott. Jesus sagt also, das ist eine Vorschau auf das, was wird kommen. Denn ich werde erst wieder mit euch essen, wenn das Reich von Gott gekommen ist. Das bedeutet, jedes Abendmahl ist eine kleine Vorschau auf das, was wird kommen. Oder ich würde es so sagen, dass es etwas ist wie so eine Zeit zwischen der Zeit. Auf der einen Seite in der Vergangenheit, Jesus hat uns erlöst. Jesus ist für uns gestorben. Im Moment leben wir in der Gegenwart. Wir empfangen seine Vergebung, symbolisch in diesem Brot und in diesem Traubensaft. Und wir schauen gleichzeitig in die Zukunft. Wir werden die Erfüllung von seinem Plan beim grossen Mahl ganz persönlich erleben. Das Abendmahl ist also Erinnerung und Ausblick auf das, was wird kommen. Das Abendmahl hilft uns zu verstehen, was Jesus für uns gemacht hat. Wo er uns hergestellt hat. Und woher er uns möchte führen. Jesus ist mitten unter uns. Auch das haben wir beim ersten Gottesdienst von dieser Serie gehört. Dort, wo zwei oder drei zusammen sind, dort ist Jesus mitten unter uns. Also Jesus ist da, wenn wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, dann proklamieren wir eigentlich mit dem, Gott kommt, oder Jesus kommt wieder. Und darauf warten wir. Und wir sehnen uns auf das ewige Fest bei ihm. Der David schreibt im Psalm 23, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Vielleicht hast du heute Morgen diesen Tisch gesehen und hast dich gefragt, was hat es mit dem auf sich? Und vielleicht ist das ein bisschen etwas von dem, was der David da schreibt. Manchmal fühlt sich unser Leben vielleicht auch so dunkel an. Und trotzdem bereitet uns Gott dort einen Tisch, wo wir ihm begegnen können. Das Abendmahl ist genau das. Ein Tisch mitten in der Welt. In dieser Welt, wo wir vielleicht manchmal Angst haben, wo wir Schuld auf uns laden. Eine Welt, die von Tod geprägt ist. Und dort bereitet uns Gott einen Tisch. Er nimmt das Dunkle nicht einfach weg, sondern er gibt uns etwas Schönes, etwas Zuversichtliches. Wir sind noch in dieser Welt. Gott nimmt all das Böse nicht weg. Aber er macht uns schon hier einen Tisch bereit, der uns auf das ewige Fest bei ihm erinnern soll. Gott lässt uns schon heute ein, an seinen Tisch zu kommen. In seine Gegenwart. Ein Tisch, an dem Jesus selber Gastgeber ist. Ein Tisch, an dem du willkommen bist. Egal wie du dich fühlst, wie es dir gerade geht. Das Abendmahl ist mehr als Brot und Traubensaft. Es ist ein Einblick in Gottes Ewigkeit. Ein Vorgeschmack auf das grosse Fest, das wir mal erleben dürfen. Jesus möchte zu jedem von uns sagen, ich habe mich noch gesehnt, das Fest mit dir zu feiern, das Mahl mit dir zu feiern. Viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaac und Jakob im Himmelreich am Tisch sitzen. Wir sind die vielen von Osten und von Westen. Von all diesen Himmelsrichtungen, wo wir zusammenkommen. Es ist eine konkrete Einladung für dich heute, an den Tisch zu kommen. Du bist eingeladen. Du hast einen Platz an dem Tisch vom König. Und wieso nicht darauf Gott gerade eine Antwort geben? Wir haben gehört, wir möchten heute in diesem Dialog sein. Darum möchte ich euch ermutigen, lasst uns aufstehen und lasst uns zusammen einstimmen in so ein Psalmgebet, wie wir es vor 2 Wochen schon gemacht haben. Wir wollen miteinander aus Psalm 107 die ersten 9 Versen beten. Und macht jetzt das nicht einfach so, dass ihr sagt, ja, wir lesen jetzt einfach mit, sondern versucht das als Antwort auf das zu geben, was wir jetzt von Gott gehört haben. Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich. So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat, die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden, die irre gingen in der Wüste auf ungebahntem Wege und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten, die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete, die dann zum Herrn riefen in ihrer Not und er errettete sie aus ihren Ängsten und führte sie den richtigen Weg, dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, dass er sättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen.
Sättigt die Hungrigen und stillt den Durst von den Durstigen. Also ein schönes Gebet, weil genau das ist es ja, was Gott schlussendlich im Abendmahl macht. Er füllt uns mit Gutem. Und wir wollen jetzt noch ein bisschen genauer anschauen, wie wir das Abendmahl feiern, wie wir denn wirklich jetzt schon Teil sein von diesem himmlischen Festmahl. Und für das wollen wir jetzt noch ein letztes Mal wieder in die Stelle aus Nehemia 8 schauen, in den Gottesdienst, der dort beschrieben wird. Und wir lesen jetzt den Abschnitt, den wir von dort noch nicht gelesen haben. Ich glaube, du musst für mich drücken, hat keinen Strom. Genau, wir lesen aus Nehemia 8, ab Vers 9. Und Nehemia, der Tischrata, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und Esra sprach zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten hießen alles Volk schweigen und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig. Seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu feiern. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Jetzt kann man sich ja fragen, ja, was hat jetzt das mit dem Abendmahl zu tun? So direkt würde ich wahrscheinlich sagen, ja, eigentlich nichts. Die haben damals noch nichts gewusst vom Abendmahl oder so. Aber jetzt nach dem, was der Benny uns erklärt hat, merken wir doch, irgendwie hat es etwas mit dem Abendmahl zu tun, weil es etwas mit dem fetten Festmahl zu tun hat. Aber wir gehen ganz Schritt für Schritt mal da durch und schauen, um was es hier eigentlich geht. Wir haben in den letzten Gottesdiensten schon den Gottesdienst in Nehemia 8 angeschaut. Wir schauen mal, was in diesem Gottesdienst eigentlich genau passiert ist. Es fängt an damit, dass der Ezra liest aus dem Gesetz von Gott. Also er liest aus dem Buch von Gott, in dem Sinn, Gott redet zu den Leuten durch sein Wort. Das Volk antwortet dann mit Lob und Anbetung. Gott hat zu ihnen geredet. Gott ist hier gegenwärtig in dem Gottesdienst, was sie feiern und sie beten ihn an. Und dann lesen wir nochmal, dass Gott redet, das mal nicht direkt durchs Lesen von seinem Wort, sondern jetzt kommen die Leviten und die Schriftgelehrten und so und sie erklären, was es eigentlich heisst, was Gott hier sagt. Also sie erklären das Gesetz. Und das Volk versteht plötzlich, was Gott hier eigentlich sagt. Das Volk versteht plötzlich den Anspruch, was an sie gestellt worden ist. Sie verstehen plötzlich, was sie eigentlich alles müssten machen, um da zu Gott zu kommen, um mit Gott da zu sein. Und was ist das Resultat daraus? Sie fangen an zu rennen. Das Volk fängt an zu rennen. Was heisst eigentlich das auf Zürichdeutsch? Rennen ist ein bisschen Berndeutsch. Brüllen, genau. Das Volk fängt an zu brüllen. Das Volk brüllt. Also das Volk versteht plötzlich, was sie alles müssten machen und sie merken, Scheibe, das können wir ja gar nicht. Wir erfüllen das ja gar nicht. Das, was Gott hier sagt, müssten wir alles tun, um zu ihm zu kommen, das machen wir gar nicht. Das schaffen wir gar nicht. Und darum fangen sie an, brüllen. Sie brüllen, weil sie merken, Mist, wir werden diesem Anspruch gar nicht gerecht. Also der Gottesdienst endet hier eigentlich sehr auf eine traurige Art. Sie hören, was sie alles müssen und merken, das können wir gar nicht. Und jetzt ist der Gottesdienst aber noch nicht ganz fertig hier. Jetzt geht es noch ein bisschen weiter. Jetzt gibt nämlich der Ezra ihnen zwei Anweisungen. Und das sind zwei ganz spezielle Anweisungen. Das ist die nächste Folie einblenden. Und zwar sagt der Ezra einerseits, geht hin, esst fette Speisen. Und das Zweite, was er ihnen aufträgt, ist, seid nicht bekümmert. Sie sollen gehen essen und sie sollen aufhören brüllen. Sie sollen aufhören, traurig sein. Ganz eine komische Kombination. Aber wir haben jetzt schon gehört von Benny, wenn es heisst fette Speisen, dann steht es nicht einfach so, fette Speisen, sondern das Fett ist das, wo Gott gehört. Also wenn es heisst, ein fettes Mahl, fette Speisen, dann geht es ums Mahl mit Gott. Das ist so ein bisschen wie ein Wegweiser zu dieser Stelle, wo der Benny uns schon gelesen hat. Und das ist eine Stelle aus Jesaja, die hat der Ezra, die hat die Leviten dann ganz sicher schon kennt. Und die sagen jetzt also, er isst fette Speisen. Und wenn wir jetzt vergleichen mal das, was hier steht, die zwei Aufträge, mit dem, was in Jesaja 25 steht, das wäre die nächste Folie, dann sehen wir da eine deutliche Parallele. Und zwar heisst in Jesaja 25, und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen. Und nachher heisst es, und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen. Und in Nehemia sagt der Ezra, geht hin, esst fette Speisen und seid nicht bekümmert. Und plötzlich merken wir irgendwie, warum jetzt das irgendwie einen Zusammenhang hat. Ich habe mal so eine Andacht müssen halten über das Nehemia 8, so ein Adonia-Teenslager. Und dort ist ja das mit die Freude am Herrn ist eure Stärke und so, super Stelle und so. Aber ich habe mich recht schwer da, weil irgendwie ist das ganz komisch. Dort ist das Volk traurig, die sind am Brüllen. Und nachher kommt einfach einer und sagt, jetzt ist fertig gerannt hier, fertig brüllt, jetzt müsst ihr euch freuen. Und dann denkt ja, hä? Also wenn jemand am Brüllen ist und ich will den trösten, dann kommt das meistens nicht so gut an, wenn der sagt, so, jetzt hörst du mal auf, jetzt bist du einfach freudig, jetzt bist du einfach glücklich. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist genau das, was der Ezra hier mit dem Volk macht. Sie sind traurig, aber der Ezra sagt einfach so fertig, jetzt einfach freuen. Super Trost, oder? Aber wenn wir das vergleichen, wieso, dass sie jetzt eigentlich so freudig sind, wieso sie so aufhören, traurig zu sein, dann macht das plötzlich Sinn. Weil es gibt einen guten Grund. Sie sollen aufhören, traurig zu sein, weil sie das Fest mit Gott feiern. Wo sie eingeladen sind zu dem Freudenfest, zu dem himmlischen Festmahl. Wenn wir jetzt also nochmal den Ablauf von diesem Gottesdienst anschauen, Gott redet zu ihnen, begegnet ihnen, das Volk antwortet mit Lob und Anbetung, juhu, Gott ist hier. dann verstehen sie, was Gott eigentlich will sagen, was der Anspruch ist an sie. Sie merken, oh Mist, wir können uns nicht halten. Sie fangen an zu brüllen. Und dann laden sie Gott ein zu einem Festmahl. Gott laden sie ein an seinen Tisch, obwohl sie doch jetzt gerade gemerkt haben, dass sie eigentlich gar kein Recht dazu hätten. Obwohl sie jetzt gerade gemerkt haben, dass sie es gar nicht schaffen, zu Gott zu kommen. Und trotzdem laden sie Gott jetzt ein. Und dann im Anschluss an das heisst es, und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken, davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu feiern, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Das Volk wird eingeladen zu diesem himmlischen Festmahl. Sie verstehen es und dann plötzlich haben sie die Freude auch wirklich. Sie feiern das Freudenfest mit grosser Freude. Sie gehen alle her, wow, ja, wir sind jetzt an diesem Tisch mit Gott. Sie haben es verstanden. Und es passiert also etwas ganz Eigenartiges hier zwischen das Volk brüllt und Gott ladet sie ein und sie feiern das Freudenfest. Eigentlich passiert etwas ganz Komisches. Weil eigentlich merken sie ja, wir sind eigentlich, wir schaffen das gar nicht. Wir werden dem Anspruch nicht gerecht. Und dann ladet sie Gott aber trotzdem ein und dann feiern sie das Freudenfest. Ich habe das Gefühl, das Volk hat damals nicht so ganz verstanden, wieso das jetzt plötzlich passiert. Darum haben ihnen die Leviten immer wieder müssen sagen, hey, freut euch, das ist jetzt das Freudenfest. Wir feiern jetzt das Freudenfest. Ich denke, die sind nicht ganz draus gekommen, aber jetzt haben wir doch gerade gelernt, dass wir eben eigentlich es nicht schaffen, zum Teil von diesem Freudenfest zu sein. Und trotzdem ladet Gott sie ein. Jetzt, wir heute im Nachhinein, wir haben einen grossen Vorteil, wir wissen eigentlich, wieso das Volk eingeladen ist zu diesem Freudenfest. Es sind nämlich nicht die eingeladen, die sowieso schon genug gut leben, um an diesem Freudenfest teilzunehmen, sondern es sind eben genau die eingeladen, die es eigentlich nicht würden schaffen. Und das ist etwas, das sehen wir im Alten und im Neuen Testament immer wieder. Schon im Alten Testament heisst es, es sollen die kommen, die traurig sind. Es sollen die kommen, die ein zerbrochenes Herz haben. Die sollen kommen. Und Jesus sagt, und bezieht sich auf diese Stelle und sagt, die geistlich Armen sind die, die sich sollen freuen. Das sind die, die sollen kommen. Und dann erzählt Jesus auch noch ein Gleichnis, wo er sagt, er hat Leute eingeladen, die edlen Leute, und die haben nicht wollen kommen, also hat er alle Sünder auf der Strasse eingeladen und die sind gekommen. Das sind die, die Jesus eingeladen hat. Die Sünder auf der Strasse, die nichts haben. Die Traurigen und Bedrückten, die es eigentlich nicht schaffen, die laden Gott ein zu seinem Hochzeitsfest. Die laden Gott ein zu seinem Freudenfest. Und das, was wir also mit dem Fest machen, das, was wir feiern, das ist genau für die, die es eigentlich nicht verdient hätten. Und das ist so, weil das, was wir mit dem Fest essen, nicht einfach irgendein Brot ist, sondern es ist der Leib von Jesus, was sein Leib gebrochen hat, genau für die. Das Blut, der Wein ist nicht einfach Wein, sondern es ist eben das Blut von Jesus, das er vergossen hat zur Vergebung vor Schuld. Das heisst, das Fest, das ist nicht etwas, wo die herkommen, die es verdient haben, sondern es kommen die her, die eigentlich nicht genug gut sind. Und erst durch das Fest werden sie es. In diesem Fest bekommen sie die Vergebung, die sie brauchen. In diesem Fest wird alles überwunden, was sie eigentlich von Gott trennt. Du kannst die nächste Folie einblenden. Im Abendmahl wird jede Trennung zwischen uns und Gott überwunden. Wir müssen nicht als Voraussetzung zum Abendmahl mitbringen, dass wir schon alles schaffen, einzuhalten, was Gott von uns fordert. Sondern im Abendmahl, in diesem Freudenfest, wird uns das geben, was wir für das brauchen. In diesem Freudenfest wird alles überwunden, was uns fehlt, dass wir eigentlich teilnehmen können. Und das wird möglich, weil Jesus für uns gestorben ist. Das hat das Volk Israel damals noch nicht gehabt. Wir wissen das aber. Weil das ist genau das, was Jesus eigentlich macht, wenn er das Abendmahl einsetzt. Das ist genau das, was er sagt. Hey, wir feiern das Freudenfest zusammen, weil das, was ich euch hier gebe, euch dazu befähigt, um das Fest zu feiern. Das heisst, im Abendmahl wird jede Trennung zwischen uns und Gott überwunden. Also wenn ihr irgendetwas mitnehmen wollt aus dem heutigen Morgen, dann merkt ihr am besten diesen Satz, im Abendmahl wird jede Trennung zwischen uns und Gott überwunden. Und das ist eine feste Zusage, die Gott uns macht. Wir müssen nicht als Voraussetzung etwas mitbringen, um das Abendmahl zu feiern, sondern im Abendmahl wird uns das geben. Zu diesem Freudenfest sind die Sünder eingeladen und weil sie an diesem Fest teilnehmen, werden sie gerettet. Das Fest ist das, was das bewirkt. Das Fest ist eigentlich das Evangelium, oder? Und genau das ist ja das Evangelium. Dass die merken, wir schaffen es nicht, gerettet werden. Und das wird deutlich in dem Fest, wo genau die eingeladen sind, die es eigentlich nicht schaffen und durch das gerettet werden. Wenn wir uns also fragen, wie feiern wir das Abendmahl, dann ist das das Allerwichtigste. Dass wir das Abendmahl in genau dieser Erwartung feiern. Dass im Abendmahl die Trennung zwischen uns und Gott überwunden wird. Und ich möchte euch das anhand von 3 einfachen Punkten ein bisschen ausformulieren. Wie feiern wir das Abendmahl? Der erste Punkt, das Abendmahl ist ein Geschenk, das wir empfehlen. Unsere Rettung ist ein Geschenk, das wir empfehlen. Das, was Gott für uns da hat, ist ein Geschenk, das er uns gibt. Jesus gibt uns das. Jesus vergießt sein Blut freiwillig für uns. Es ist also nicht etwas, das wir nehmen, nicht etwas, das wir uns verdienen, sondern es ist ein Geschenk von Gott, das wir empfehlen. Für alle, die beim Bibelseminar dabei waren, wir haben ja angeschaut, beim Sündenfall war das Problem, dass sie etwas genommen haben, was sie eigentlich hätten müssen empfangen. Und jetzt beim Abendmahl ist es wieder genau das gleiche Prinzip. Wir sollen es nicht nehmen, sondern wir sollen es empfangen. Der Schlüssel hier ist, dass wir nicht probieren, uns zu verdienen, dass wir gerettet werden. Dass wir unsere Rettung nicht probieren, uns zu nehmen, uns zu verdienen mit irgendwelchen guten Taten, sondern dass wir es als Geschenk empfehlen. Und darum werden wir auch heute darauf achten, dass das Abendmahl nicht etwas ist, wo man sich dort hingeht, holen, sondern dass es etwas ist, das einem gegeben wird. Das Abendmahl ist ein Zuspruch. Du bist hier an meinem Tisch und darum bist du gerettet. Das ist ein Zuspruch. Wir nehmen es nicht, wir empfehlen es. Und wir werden das ganz praktisch umsetzen, wenn ihr kommt zum Abendmahl reinnehmt, dann werden wir euch das Abendmahl austeilen und euch den Zuspruch geben. Weil nur dann, wenn es auch wirklich etwas ist, was Gott für uns macht und wir uns nicht nehmen, können wir uns absolut mit 100%iger Sicherheit sicher sein, dass es so wirkt. Weil es eben nicht davon abhängig ist, ob wir es jetzt richtig gemacht haben, ob wir es uns verdient haben oder nicht. Also das Abendmahl ist ein Geschenk, das wir empfehlen und nicht nehmen. Zweiter Punkt. Wir nehmen das Abendmahl als Gemeinschaft. Da muss ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel dazu sagen. Das haben wir jetzt schon oft gehört. Das Abendmahl ist ja wie, wir kommen alle zu dem Tisch von Gott. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal so ein richtig grosses, fettes Fest gefeiert habt, aber allein oder zu zweit. Das ist auch schön, dann ist so ein Date und so. Aber ein Freudenfest ist es dann nicht unbedingt, sondern ein Fest, da kommen alle Leute zusammen und feiern zusammen. Und so ist es ja auch beim Abendmahl. Es ist etwas, wo wir alle zusammenkommen an den Tisch von Gott und dort zusammen feiern. Wir feiern das Abendmahl also als eine Einheit. Und dann ist es aber auch wichtig, und das müssen wir jetzt auch mal betonen, jeder Einzelne ist ganz individuell persönlich eingeladen an den Tisch. Und auch das ist ein wichtiger Punkt. Wir feiern es als Gemeinschaft, weil Gott jeden Einzelnen von uns berufen hat, zum Teil von diesem Freudenfest zu sein. Und wir sehen das auch beim Nehemia, oder sie kommen alle zusammen zu diesem Fest und sie schauen auch, dass alle können mit, teilnehmen an diesem Fest. Das heisst, sie verteilen das Essen, das sie haben, unter allen auf. Und jetzt noch der dritte und letzte Punkt, eigentlich fast der wichtigste Punkt. Wir feiern das Abendmahl, so wie sie es in Nehemia 8 feiern, auch mit Freude und Erwartung. Oder wir machen uns manchmal schon so als Christen fast so ein bisschen ein Wettbewerb daraus, wer beim Abendmahl am andächtigsten kann reinschauen. Dabei soll es eigentlich ein Freudenfest sein. Und ich verstehe so ein bisschen, oder es ist ja auch wirklich etwas Andächtiges. Wir denken hier an den Tod von Jesus. Das ist schon irgendwie traurig. Und gleichzeitig ist ja der Tod das, was schlussendlich die Freude auslöst, weil genau durch das wir Zugang zu dem Tisch haben. Und wir feiern das also mit Freude. Und ich glaube, die Freude die können wir nur haben, wenn wir auch wirklich die Erwartung haben, dass im Abendmahl eben alles überwunden wird, was uns von Gott trennt. Und das ist aus meiner Sicht oder ganz etwas Wichtiges. Wir als Freikirche haben uns so ein bisschen angewöhnt, immer zu betonen, ja, das Abendmahl ist eben nur ein Zeichen, eine Erinnerung und so. Und sonst nichts. Und das hat so ein bisschen das Resultat, dass wir gar nicht wirklich die Bedeutung vom Abendmahl verstehen. Dass wir gar nicht verstehen, dass wirklich, indem wir hier das Brot essen und den Traubensaft trinken, dass uns zugesprochen wird, dass alle Trennung zwischen uns und Gott verschwunden ist. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir das wirklich indem wir das Brot essen, uns ja wirklich dann festhalten können. Und dann sagen wir, ja, das geht ja nicht. Wir können doch nicht durch das Essen von etwas oder Trinken von etwas, kann doch nicht irgendwie etwas Geistliches passieren oder so. Das ist irgendwie, das macht keinen Sinn. Und das stimmt. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder, dass Gott das nutzt. Dass Gott etwas ganz Physisches, das man schmecken kann, nutzt, um uns unsere Vergebung zu sprechen. Und ich finde das etwas mega Krasses und mega Schönes, wenn wir das auch wirklich so feiern können. Im ersten Gottesdienst ist ja darum gegangen, dass manchmal unser Erleben und Erfahren auseinandergeht. Im Abendmahl kommt es immer zusammen. Im Abendmahl ist plötzlich etwas Physisches, gleichzeitig etwas Geistliches. Mega schön. Und das sind also die drei Punkte, die wir darauf schauen wollen, wenn wir das Abendmahl feiern, dass wir es empfehlen, dass wir es als Gemeinschaft feiern und dass wir wirklich die Erwartung haben, dass jede Distanz zwischen uns und Gott überwunden wird. So, und jetzt wollen wir uns auf das vorbereiten. Wir werden jetzt zusammen das Abendmahl nehmen und jetzt wollen wir aber die drei Punkte, die Erwartungshaltung einnehmen. Und das Erste, was ich mit euch zusammen machen will, ist, wir haben gesehen, vor dem Abendmahl hat das Volk Israel festgestellt, oh Mist, wir haben ein Problem. Wir schaffen es nicht, dem Anspruch gerecht zu werden. Sie sind sich bewusst geworden, was sie alles nicht können. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns dem bewusst sind, wieso wir eigentlich Gottes Hilfe brauchen, wieso wir seine Gnade brauchen, um dir wirklich zu verstehen, was Gott uns im Abendmahl gibt. Und darum wollen wir uns jetzt einen Moment vor Stille nehmen, wo jeder von uns sich einfach mal überlegt, wo ist irgendetwas, was vielleicht Gott von mir fordert, was ich nicht mache. Wo habe ich unterlassen, vielleicht etwas zu tun, was Gott hat will, dass ich es mache. Wo habe ich vielleicht etwas falsch gemacht, wo ich jetzt das Gefühl habe, könnte mich von Gott trennen. Und dann probieren wir das wirklich alles so ein bisschen ans Licht zu bringen. Also überlegt euch jetzt für einen kurzen Moment, was gibt es bei euch, wo ihr das Gefühl habt, das könnte mich jetzt noch von Gott trennen.